mit Thies.
Die Bloggerin und Journalistin Maike Winnemuth liebt Experimente. Sie unternimmt am liebsten Dinge, die sie noch nie ausprobiert hat. So hat sie einen Monat lang von Hartz IV gelebt. Sie hat ein Jahr lang das gleiche blaue Kleid getragen. Sie ist ein Jahr lang durch die Welt gereist. 12 Städte in 12 Monaten, nachdem sie bei Günter Jauch eine 500.000 gewonnen hatte. Jetzt hat sie ein neues Einjahresexperiment gemacht, und zwar ein Jahr im Garten. Darüber hat sie Tagebuch geführt, alles zu lesen in dem Buch Bin im Garten. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
So, ein Jahr lang haben Sie auf dem eigenen Acker an der Ostsee gebuddelt und geerntet, was auch eine große Abenteuerreise war, also haben Sie gesagt. Dabei war das Gärtnern, wie bei mir übrigens auch, eigentlich nicht Ihr Ding. Sie wussten auch nur grün nach oben.
Grün muss nach oben und der Rest ergibt sich, ja. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung, aber das Gute ist, die Natur liebt Idioten wie mich. Also die verzeiht sehr viel. Man kann unheimlich viele Fehler machen und es wächst trotzdem magischerweise.
Eigentlich ist Garten natürlich für viele erstmal total uncool, ne?
Ist das so? Ich glaube, Garten wird mehr und mehr cool, habe ich den Eindruck. Ganz viele junge Leute, junge Familien legen sich einen Schrebergarten zu und Garten, Bücher, Garten, Zeitschriften aller Orten. Ich glaube, da passiert gerade was.
Ja, sehr schön. Wann war so der allererste Aha-Moment? Das ist eigentlich eine echt tolle Sache, die ich hier gerade angehe.
Ach, der passiert eigentlich relativ schnell, ne? Also ich habe ja diesen Garten seit drei Jahren. Und das letzte Jahr war das erste, dass ich mal so richtig die ganze Zeit dort verbracht habe. Also mich mit Bauchklatscher in das Thema wirklich reingeschmissen habe und auch zum ersten Mal Gemüse angebaut habe, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte mir aus alten Euro-Palettenrahmen Hochbeete gebaut, weil ich einen super gemeinen, fiesen Matschboden habe, so einen Lehmboden, der alles ertränkt. Und fing also an, Gemüse anzubauen. Und ich glaube, der erste große, wirkliche Glücksmoment war, als ich mein erstes Radieschen geerntet habe. Das ist nun so ein Kindergartengemüse. Das kriegt wirklich ein Vierjähriger hin. Man muss Samen in die Erde, bisschen Wasser drauf, fertig. Nach 6 Wochen kann man reinbeißen. Aber als ich es dann in der Hand hatte und dann auch wirklich mit Stumpf und Stiel und allem direkt am Hochbeet gegessen habe, also das war schon ein Triumph, ein kleiner.
Ja, so ein kleines Radieschen, das kann einem schon mal die Tränen in die Augen tragen.
Absolut. Also nicht nur, weil es so scharf ist, sondern auch, weil ich in dem Fall absolut gerührt war davon, dass das allen Ärzten geklappt hat.
Also das Buch haben Sie auch geschrieben, einfach um auch die Frage zu beantworten, warum man eigentlich gärtnern sollte.
Ja,
und
das Buch ist
was das mit einem macht.
Das stimmt. Also es ist ein Tagebuch, ein Jahrestagebuch, wo alle meine Höhen und Tiefen, Triumphe und Niederlagen feinsäuberlich aufgelistet sind. Ich wollte meine Freude, meinen Enthusiasmus, meine Liebe, meine frisch entdeckte gern weiterreichen in der Hoffnung, dass ich damit so viele Leute anstecke, wie ich das damals mit dem Reisebuch irgendwie hingekriegt habe. Ich hörte ja immer noch, kriege immer noch Mails, die sagen, vielen Dank fürs Buch, ihretwegen bin ich jetzt auf Reisen. Und wenn mir Ähnliches gelingt mit dem Gartenbuch, dann freue ich mir ein Loch im Bauch.
Und trotzdem, es gibt da diese Momente, Sie haben auch gesagt, es gibt diese tiefen Täler, die man auch durchschreitet im eigenen Garten. Sicherlich, wenn die Schnecken mal wieder einfallen.
Klar.
Wie sind Sie denn mit denen klargekommen, mit den Schnecken?
Ach, am Anfang bin ich brutal nachts mit einer Taschenlampe und einem alten rostigen Küchenmesser bewaffnet durch den Garten gestiefelt und habe alles niedergesäbelt, was mir in den Weg kroch. Also mit der Auge um Auge, Zahn um Zahn Mentalität.
Aber nicht sehr buddhistisch, ne?
Nö, überhaupt nicht. Ich dachte, also wer mein Zeug frisst, dem gehört der Tod. Sozusagen. Aber ich habe natürlich versucht, ein paar bessere Lösungen zu finden. Ich bin kein Freund von Schneckenkorn, das finde ich also ziemlich fies und eklig. Ja. Es gibt ein Mittel.
Was machen die eigentlich? Also daran gehen die zugrunde dann?
Es gibt zwei Sorten. Es gibt ein umweltfreundlicheres, was also auch in Öko-Gärten verwendet werden kann. Das verschließt, Sie wollen das glaube ich nicht so genau wissen, aber es verschließt den Verdauungstrakt der Schnecken und daran krepieren sie ähnlich. Okay. Dauert aber einige Zeit, sodass sie, bis sie sterben, noch genügend Zeit haben für Nachkommenschaft zu sorgen. Und dann gibt es so ein Brutalo-Zeug, was sie ausschleimen lässt und was widerliche Schleimspuren zwischen den Pflanzen hinterlässt, auch nicht schön. Also beides ist gemein und ich dachte, irgendwo muss einen Weg geben und den gibt es tatsächlich. Es gibt so ein paar Mittel, die ökologisch verträglich sind, die dann auch tatsächlich funktionieren. Wollen Sie eins wissen?
Ja, wollte gerade sagen, wie zum Beispiel?
Ja, ganz peinlich. Ich habe ja alles ausprobiert. Schafswoll, Pellets und Kupferbänder, die man um Kübel rummacht und so. Und was tatsächlich funktioniert hat, das funktioniert allerdings nur bei Hochbeeten und bei Kübeln, ist ein Mittel namens, mit dem lustigen Namen Schnexagon. Das hat eine Frau aus dem, ich glaube aus Kiel sogar erfunden. Das ist eine Mischung aus Ölen und Seifen, die man außen auf Kübel und Hochbeete aufstreicht. Und die können da nicht rüber, die Schnecken. Die glitschen da ab und sitzen dann unten und gucken doof. Also das hat bei mir echt gut funktioniert.
Das klingt fast, als hätten Sie es vom Schamanen hier, diese.
Oder?
Diese,
also, es klingt auch so ein bisschen, es klingt wie so ein Mittel aus den 50ern, Schnexagon. Aber wie gesagt, ich habe alles getestet und dies hat wirklich funktioniert.
Ja. Gut, also, aber ein Jahr Buddhismus, das wäre jetzt kein Experiment, auf das Sie sich einlassen würden.
Och, das wäre vielleicht eins. Ich bin ja nächstes Jahr 60. Ich glaube, dann könnte ich den Buddhismus auch mal angehen.
Aber damit schwer mit dem Garten.
Also. Nö, es geht schon beides. Also ich glaube, ich versuche möglichst friedlich mit mir und den Kreaturen umzugehen. Ich habe zum Beispiel ja auch einen Maulwurf, wie sich das gehört für einen anständigen Garten. Und den lasse ich einfach in Ruhe. Ich habe mich mit dem geeinigt. Im Winter gehört der Laden ihm und im Sommer zur Rasenmähersaison gehört er mir. Denn dann haut er automatisch eh ab. Das ist ihm einfach zu laut. Ja. Der macht das Getöse über sich nicht so gern haben.
Aber wenn man noch einen Laubbläser nimmt im Herbst, dann bleibt er auch da weg.
Ja, im Herbst. Also er kommt tatsächlich so im Winter wieder. Und ich weiß ja jetzt alles über die Kreaturen, die bei mir leben. Also Maulwürfe sind so Februar, März besonders aktiv, weil sie dann Paarungszeit haben. Da suchen sie also eine verwandte Buddlerin und machen ordentlich viel Löcher.
Sie haben ja vieles entdeckt. Nicht nur die Tiere, sondern auch neue Arten, von denen Sie, wie wir auch, noch nie gehört haben dann. Also erstmal, es gab blaue Kartoffeln zum Beispiel.
Ja.
Weißt du, wie? Blaue Kartoffeln?
Ja, gibt es.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Ach, die sind toll. Ja, das ist eben genau der Witz, dass Sie die noch nie gesehen haben, weil ich habe natürlich hauptsächlich Gemüse angebaut, das nirgendwo zu kaufen ist, weil es, wie soll ich sagen, den Marktgesetzen nicht gehorcht. Das ist nicht lagerfähig genug oder nicht transportfähig genug. Wir haben also eigentlich trotz des großen Reichtums in unseren Supermärkten aber nur einen winzigen Bruchteil dessen, was die Natur als Angebot so bereithält. Das heißt, da ich ein sehr verfressener Mensch bin, habe ich natürlich hauptsächlich Sachen gezogen, die man nicht überall kaufen kann. Es gibt zum Beispiel eine Erdbeere, die leckerste Erdbeere der Welt, die Mieze Schindler heißt.
Mieze Schindler.
Kennt im Osten jeder, ist dort eine berühmte Erdbeere, aber im Westen keiner. Und Mieze-Schindler werden Sie noch nicht mal auf einem Wochenmarkt je finden, weil die einfach nicht transportfähig ist. Die muss man am besten direkt vom Busch in den Mund essen und dann stirbt man tausend Tode voller Glück, weil die echt lecker ist.
Benannt nach einer Frau, ne? Mieze,
ja,
glaube ich.
Genau, der Züchter ist ein Professor aus Leipzig gewesen in den 20er Jahren, diese Erdbeere gezüchtet und nach seiner Frau Mieze genannt hat. Ist das nicht süß? Mieze-Schindler, ja.
Ich will die probieren jetzt. Das ist blöde.
Ich kann Ihnen das total, ich kann es Ihnen raten, weil das ist wie eine Walderdbeere. Wahnsinnig intensiv. Also das sind so die Genüsse und die Freuden, die man eigentlich wirklich nur durch eigenen Anbau hinkriegt. Und
funktioniert das, wenn ich im Garten jetzt also sonst nichts anbauen möchte, aber die Mieze Schindler möchte ich anbauen?
Nur zu, machen Sie mal.
Funktioniert das?
Ja, natürlich funktioniert das. Sie braucht einen Befruchter.
Ja.
Mieze bringt nämlich nur weibliche Pflanzen hervor. Das heißt, sie braucht sozusagen so einen Stecher. Ne? Also sie braucht einen,
super,
nehmen Sie Senga, Sengana oder irgendwas anderes, ist völlig egal, als Befruchter und dann macht Mieze ihr Ding.
Was ist Senga, Sengana? Auch eine andere Erdbeere?
Das ist eine so ziemlich die berühmteste Westerdbeere und die beiden
toll.
Verstehen sich im Beet außerordentlich gut. Ost und West haben sich da in friedlicher Koexistenz gefunden.
Ja. Gut, vielleicht will ich auch eher das klebrige Bienenbrot mal bei mir im Garten sich ansiedeln lassen. die haben ja so wunderbare Namen. Das ist ja eine Blume, ne? Die ist ja so also eine blaue, kleine Blume.
Eine kleine blaue Blume kennt auch kein Mensch, macht das schönste Blau der Welt, fast so schön wie Rittersporne, die bei mir nicht funktionieren. Aber das klebrige Bienenbrot, das klingt erstmal nicht sehr unturned, ne, sondern eher abschreckend. Aber kann man sich selbst überlassen. Es ist einfach eine süße, kleine, niedrige und niedliche Pflanze. Ja.
Weil die Bienen das lieben und essen, oder was? Weil die das futtern ohne Ende.
Warum es so genannt ist, ich vermute deshalb, ja. Ich versuche ohnehin hauptsächlich insektenfreundliche Stauden und Blumen bei mir anzusiedeln. Also dementsprechend summt und brummt das bei mir im Sommer. Es ist wirklich, klingt wie ein Helikopterlandeplatz manchmal.
Ja. Ist Blau eigentlich die häufigste Farbe?
Nee,
in Ihrem
Gegenteil.
Garten?
Nee. Ach, im Gegenteil. Also in meinem Garten schon, aber...
Ja, das meine ich ja.
Ne, im Pflanzenreich ist es eine sehr seltene Pflanze. Also es gibt wenige Blumen, die wirklich so ein klares klares Blau hervorbringen, aber ich bin auf der ewigen Suche nach der blauen Blume der Romantik, wenn man so will.
Nach der blauen Mauritius unter den Pflanzen.
Ja, genau. Es gibt eine blaue Mauritius unter den Pflanzen, Mykonopsis betonicifolia, der Tibet-Scheinmond, der eine ewige Sehnsucht nach mir ist. Ein kleiner Mohn mit knitterzarten, türkisblauen Blumen, so schön, wie Sie es noch nie gesehen haben, und leider eine Zicke, eine absolute Bitch und wächst fast nirgendwo. Aber es ist, man muss ja noch Ziele im Leben haben.
Der tibetanische Scheinmond.
Genau.
Weil er irgendwie leuchtet oder scheint? Oder warum Scheinmond?
Warum Scheinmond? Weil
oder er gibt nur vor, ein Mond zu sein und ist gar keiner. Es ist in Wirklichkeit ein Löwenzahn.
So. Genau, er tut nur so. Er sieht so aus wie ein Mond, ist aber tatsächlich eine andere Pflanze. Also nicht Papaver wie Mond, sondern Mykonopsis, eine andere Pflanzengattung. Wir wollen jetzt nicht in die Feinheiten gehen, Herr Thees. Und ist aber super hübsch.
Was kann man denn mit Gemüse zum Beispiel, und Sie haben ja zum ersten Mal dann auch wirklich Gemüse angebaut, was kann man mit Gemüse so alles machen? Also ich weiß,
Sie
haben, Sie haben die Tomaten, also damit sie wachsen, meine ich. Sie haben also Tomaten besungen, haben Sie?
Ich habe Ihnen die Blättchen massiert, ja.
Die Blättchen massiert.
Also, Tomaten sind ja eigentlich irre anstrengend. Und wenn man sich überlegt, was ein Pfund Tomaten im Laden kostet, dann fragt man sich oft, und das habe ich mich oft gefragt, warum tue ich mir das gerade an? Also warum jeden Tag, also im letzten Jahr war es irre trocken und heiß, man musste also nahezu jeden Tag wässern, man musste sie hochbinden, man musste sie ausgeizen, man musste auf tausend Dinge achten. Also die sind schon sehr anstrengend, sie sind auch sehr hungrig, sie wollen ständig gefüttert werden mit Spezialdünger.
Ach so,
ja,
das
nicht. Aber,
nicht nur Wasser.
Aber wie gesagt, meine Verfressenheit hat auch diese Hürde überwunden und ich habe gesagt, also am Ende hat es mich einfach, habe ich gesagt, na klar mache ich das wieder, ich werde es auch dieses Jahr wieder machen, weil es einfach so lecker ist.
Ausgeizen ist was?
Ausgeizen ist, wenn die Nebentriebe in den Blattachseln, die also rechts und links des Haupttriebes neue Zweige bilden wollen, die muss man rausbrechen, weil sonst zu viel Energie verloren geht. Man muss dafür sorgen, dass die ganze Energie in den Haupttrieb und auch in die Tomaten reingeht und nicht in irgendein blödes Grün, was man dann eh nicht essen kann.
Wussten Sie das auch schon vor Ihrem Einjahresexperiment?
Nee, ich hatte keine Ahnung. Aber was richtig toll ist, das habe ich auch im letzten Jahr wirklich zu schätzen gelernt, ist YouTube-Videos. Ich hatte ganz viele Videos mir reingezogen von Gärtnern, von Leuten, die es besser wissen als ich. Und ich bin auch da völlig entzückt von dieser Großherzigkeit in der Gärtnergemeinschaft, die teilen ihr Wissen echt wahnsinnig gerne. Und da gibt es also Leute, die einem genau vormachen, wie es geht, mit allen Handgriffen. Man lernt es, wie ich finde, noch besser als aus Büchern. Und man lernt auch Dinge, von denen man eigentlich dachte, man hat sie schon längst drauf. Es gab zum Beispiel einen YouTuber namens Ingo der Liegeradler. Und Ingo der Liegeradler hat mir beigebracht, wie man schaufelt. Nun sollte man denken, schaufeln kann jeder. Aber Ingo hat mir die Technik beigebracht, wie man sozusagen mit Hilfe des Oberschenkels und der Hebelwirkung sehr viel leichter, viel schneller und viel mehr schaufelt. Ich werde ihm ewig dankbar sein.
Und dabei haben Sie doch dieses andere Gerät da gehabt. Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen.
Den Marschrüffel.
Den Marschrüffel. Das ist ja so ein besonderer Spaten. Also Sie haben ja alles gehabt, was man braucht.
Ja, ich bin in der Hinsicht, bin ich wie ein Typ, ehrlich gesagt. Also ich liebe es, in Baumärkte zu gehen und ich liebe mir Werkzeuge zu kaufen. Möglichst Werkzeuge mit möglichst dämlichem Namen, Marschrüffel oder Wiedehopfhauer. Dann kommt man sich gleich wahnsinnig kompetent vor, wenn man das in der Hand hat.
Was ist das nochmal? Der Wiedehopfhauer?
Die Wiedehopfhauer ist eine zweischneidige Haue, also sieht aus wie ein Mordinstrument aus Game of Thrones, hat also auf der einen Seite so eine Art Beil, so halbmondförmig gebogen wie der Schopf eines Wiedehopfes und auf der anderen Seite eine Hacke. Und man kann beide Seiten gut verwenden und fühlt sich wahnsinnig mächtig damit.
Ja, wenn man mit sowas arbeitet, da kriegt man wenigstens wunderschöne Banana-Legs, ne?
Banana-Legs hoffe ich nicht. Das ist eine Tomate, die übrigens nicht so besonders doll ist. Und meine Beine sind Gott sei Dank auch unbeschadet da rausgegangen. Ich habe mir noch nicht mal irgendwie ins Bein gehackt und bin ziemlich stolz darauf.
Ja. Und dann gibt es auch eine Black Zebra. Das ist eine Frucht.
Das ist eine Tomate tatsächlich.
Ach, das ist eine Tomatenfrucht, die ganz wunderbar schmeckt. Also schmeckt, kann man die irgendwie beschreiben? Gibt es dafür Adjektive?
Ja, sie ist gestreift tatsächlich wie ein Zebra und zwar rot-schwarz gestreift. Das sieht toll aus. Es gibt auch noch Green Zebra, das ist gelb-grün gestreift. Beide sind sehr schmackhaft und sehen außerdem fantastisch auf dem Teller aus.
Mhm. Haben Sie Muskeln bekommen auch?
Jupp.
Während dieses ein Jahres?
Jupp.
Trotz Marschrüffel, der ja alles von selber buddelt eigentlich.
Na,
schon.
Schön wäre es. Also ich muss schon mit ihm buddeln. Nein, natürlich, man legt sich jede Menge Muskeln zu. Also speziell in dieser Frühjahrsphase, wo man ständig schaufelt und schippt und Schubkarren durch die Gegend schiebt und so. Ich bin manchmal echt morgens so seitlich aus dem Bett abgerollt, weil ich anders gar nicht aufgestanden wäre. Es tut einem alles weh. Und das sind gleichzeitig aber Muskeln, die auch echt nützlich sind. Also nicht nur so Disco-Muskeln, die man sich im Fitnesscenter zulegt, um damit anzugeben, sondern diese Muskeln sind zur Arbeit gedacht.
Und die Tomaten, diese schwierigen Biester, die wollen ja gefüttert werden mit dem richtigen Dünger, haben Sie gesagt. Die brauchen ja Wasser, glaube ich, auch ohne Ende.
Ja, Wasser vor allen Dingen, aber Dünger eben auch. Und da, ich habe natürlich versucht, keine Kunstdünger zu verwenden, sondern möglichst das, was mir der Garten ohnehin geschenkt hat, unter anderem auch die fiesen Brennnesseln, weiter zu verwenden. Es gibt einen berühmten Dünger, den viele Naturgärtner verwenden, Brennnesseljauche. Man muss einfach nur die blöden Brennnesseln, die einen so nerven, in einem Eimer Wasser ertränken, vier Wochen abwarten, gelegentlich umdrehen, die Nase dabei zuhalten, weil es stinkt zum Gott erbarm. Und dann ist es einer der besten Dünger, die man sich vorstellen kann.
Ach, guck mal.
Ja.
Und den brauchen Sie auch.
Für Lau.
Ja. Denn viel Wasser gab es ja in dem Sommer, in dem Ihr Garten gedeihte und fleuchte, gab es ja nicht viel. Auch nicht mal in Norddeutschland.
Nee,
das
nicht
war
mal
ja
bei uns.
Wochenlang, fast monatelang, muss man sagen, ohne Wasser von oben.
Monatelang knochentrocken. Also es gab so wenige Regentage, dass ich sie wirklich tanzend begrüßt habe. Ne? Ich habe gedacht, oh Regen, wie man sich auf einmal auf sowas freuen kann.
Ach, das funktioniert da mit dem Tanzen, doch?
Ja, ich habe hinterher getanzt. Ich weiß nicht, ob es auch funktioniert hätte, wenn ich vorher getanzt hätte. Wahrscheinlich wäre der Regen dann erst recht aus lauter Schock weggeblieben. Aber also man freut sich dann tatsächlich über so einen Regenschau und denkt, Mensch, wie schön ist das, dass es endlich wieder regnet. Das hätte ich als Norddeutsche, die ans Nieselwetter gewohnt ist, auch nicht gedacht, dass ich das mal sage.
Ja. Aber das mit dem Tomatenbesingen, das funktioniert dann aber.
Also man bildet es.
Was haben Sie denn gesungen?
Mozart.
Ach, Mozart.
Zauberflöte.
Ich weiß, das soll ja bei Kühen schon so wunderbar funktionieren.
Ja, habe ich auch gelesen. Das dachte ich, probiere es mal bei den Tomaten aus.
Sehr schön. Also das ganze Leben ist im Prinzip ein Experiment bei Ihnen. Mhm. Von Ihnen stammt auch der Satz, ich möchte eine möglichst glückliche Leiche werden. Mhm. Das finde ich ganz schön. Haben Sie alles getan für den Boden, dass da auch die glückliche Leiche dann irgendwo ihren Platz findet? Dann?
Oh, der ist sehr lehmig. Also ich muss noch ein bisschen den Boden lockern, damit ich meinen Platz finde. Ja. Aber so schnell habe ich es auch nicht vor, ehrlich gesagt. Also ich habe noch 40 Jahre vor mir, sagen wir 30, seien wir realistisch, ich werde 60 nächstes Jahr. Wenn ich 30 Jahre vor mir habe, dann habe ich den Boden so weit gelockert mit Kompost und so, dass ich da mühelos hineingesenkt werden kann.
Dann ist ja alles vorbereitet. und außerdem noch viel Zeit für weitere Experimente, wie Sie die ja wirklich immer gerne machen. Also wenn wir ganz kurz mal einen Blick werfen zusammen auf Vergangenes. Also ein Jahr lang haben Sie mal ein blaues Kleid getragen, einfach mal um zu gucken, was macht das mit Ihnen, was macht das mit der Umgebung. Was war die Erkenntnis, die Sie letztendlich mitgenommen haben nach diesem einen Jahr?
Dass es geht. Ich hatte drei identische Kleider, das muss ich erklären. Ja, weil
nur drei, muss man sagen.
Naja, also eins hatte ich an und zwei waren in der Wäsche, sonst wäre es eine olfaktorische Zumutung gewesen für meine Umgebung. Aber es war ein Versuch, um zu sehen, mit wie wenig kommt man eigentlich aus und gleichzeitig, was kann man alles machen mit diesem wenigen. Also mein Ehrgeiz war, jeden Tag anders auszusehen, obwohl ich immer wieder das andere anhatte, dasselbe anhatte. Mhm. Und das Verblüffende an der Geschichte ist, dass es so wahnsinnig wenig Leute in meiner Umgebung anfangs mitgekriegt haben. Ich saß damals in einem Büro bei der Süddeutschen Zeitung mit drei anderen Kollegen und ich glaube, die haben zwei Wochen oder so gebraucht, bis sie kapiert haben, was ich da eigentlich mache. Denn so genau guckt man sich doch eigentlich gar nicht an, was die anderen anschauen. Man denkt zwar immer, oh, was sollen die Leute denken, wenn ich schon wieder dasselbe anhabe? Ganz einfach, sie denken gar nichts, sie merken es nämlich nicht.
Nur auf einer großen Feier oder beim Wiener Opernball. Ne? Da.
Ja, Opernball habe ich mir geschenkt, aber ich war tatsächlich auf so einer Abendveranstaltung, wo ich ein langes Kleid tragen musste. Dann habe ich lange nachgedacht und ich habe mir dann ein blaues Kleid geliehen, ein langes, und habe mein kleines blaues, was ja immer dabei sein musste, dann als so eine Art Bolero drüber geknotet. Also man kann schon mit ein bisschen Talent zum Spielen und ein bisschen Wagemut eine ganze Menge machen.
Und gab es trotzdem auch nur wirklich eine einzelne Reaktion von jemandem, der mal kurz ein bisschen die Nase gerümpft hat und sagt, Maike, du trägst aber doch in letzter Zeit immer das Gleiche.
Nee, tatsächlich nicht. Also irgendwann hat sich's dann auch rumgesprochen, dass ich dieses Experiment mache und alle fanden es sehr lustig, befremdlich, wie bei fast allem, was ich tue, aber eben auch sehr lustig. Mhm.
Immer wieder werden Sie angesprochen, natürlich auf Ihre Weltreise. 12 Städte in 12 Monaten, das Ganze haben Sie ausprobiert, nachdem Sie aber Günter Jauch da die 500.000 gewonnen haben. Wie viel ist noch übrig jetzt?
Eine Menge. Ich bin eine gute Partie, Herr Thees. Also überlegen Sie sich das gut.
Ist schon notiert. Brauchte man gar nicht so viel Geld draußen in der Welt?
Das ist das Verrückte, dass ich, das war mir vorher auch nicht klar. Ich habe ja während dieses Weltreisejahrs weitergearbeitet, also meine Kolumnen geschrieben. Es war ja relativ egal, ob ich in Hamburg sitze oder in Honolulu. Wenn man einen Laptop hat und ein WLAN, dann kann man ja wirklich, also ich kann an jedem Ort der Welt arbeiten. Und habe also weiterhin Geld verdient, wie auch zu Hause, und stellte am Ende des Jahres fest, dass ich genauso viel verdient habe, wie ich unterwegs ausgegeben habe. Ich bin also plus minus null aus der Nummer rausgegangen, was mich unfassbar gewundert hat und was mir eine Lehre fürs Leben war. Es geht viel mehr, als man denkt. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, dass es möglich ist.
Stimmt, man kommt mit weniger aus. Das haben Sie sich auch gedacht, als Sie in Ihre große Wohnung zurückgekehrt sind dann in Hamburg. 200 Quadratmeter, glaube ich, ne, war das? Also ist ja richtig groß.
Große Altbauwohnung.
Da sind Sie dann aber gerade mal rausgezogen in eine Einzimmerwohnung, quasi in Sichtweite der alten Wohnung.
Ja, ich hatte, nachdem ich zurückkam von der Weltreise, hartnäckig Probleme, mich in diesem alten, prallen Leben wieder anzusiedeln. Also ich wunderte da durch die Räume und dachte, wem gehört dieser ganze Krempel eigentlich? Mir bestimmt nicht, aber mir eben doch. Und ich wurde nicht wieder warm mit meinem alten Leben, sodass ich die naheliegende Konsequenz gezogen habe, einfach auszuziehen in eine kleine Einzimmerwohnung, 38 Quadratmeter zu ziehen. Und da wohne ich seit 6 Jahren sehr glücklich.
Und man vermisst tatsächlich nichts.
Ne? Nee, erstaunlich.
Wir wissen das ja. Wir hören das ja immer wieder, wie glücklich Minimalismus macht. Trotzdem ist es schwer, erstmal da wegzukommen von dem Besitztum, den man hat.
Das stimmt natürlich, aber ich würde das, was ich da treibe, auch nicht Minimalismus nennen. Ich nenne es lieber Essentialismus. Also ich habe mich von dem getrennt, was ich nicht wirklich brauche zum Glücklichwerden im Leben, und habe das behalten, was mich glücklich macht, und lasse das auch weiter in meinem Leben. Also ich habe zum Beispiel viel Zeug, was alle anderen Leute möglicherweise für komplett überflüssig halten würden. Ich kaufe weiterhin sehr gerne Bücher, gebundene Bücher, lese die und gebe sie dann weiter. Und ich kaufe weiterhin sehr gerne sehr teuren Wein. Und das finde ich essentiell für mein Leben. Es ist jetzt nicht minimalistisch im Sinn von, ich führe ein mönchisches Leben und verzichte auf alles. Nee, ich verzichte nur auf das, was ich für verzichtenswert halte.
Also 12 Stationen waren es. Eine will ich nochmal gerade von Ihnen hören. Also ich meine, in Mumbai waren Sie, das war, soweit ich mich erinnere, wirklich schwer auszuhalten. Also das Armut und Reichtum direkt nebeneinander.
War mein erstes Mal Indien, und ich glaube, die meisten Leute, die zum ersten Mal da sind, erleben so einen Kulturschock. Ne? Man kann sich das einfach nicht vorstellen, was da an Eindrücken auf einen einprasselt. Und ich bin hartnäckig wirklich nicht mit diesem Clash von bitterster Armut und obszönstem Reichtum klargekommen. Leute schlafen auf der Straße. Ich habe in einem Haus gewohnt, wo ich nicht jeden Morgen aus dem Haus gegangen bin. Da muss ich erstmal über ein kleines Kind drüber steigen, was da auf dem Bürgersteig schläft. Und zwar nicht diese Nacht, sondern jede Nacht. Und diese Selbstverständlichkeit, die das hat, die ich kam damit nicht so gut klar. Man möchte was tun, man kann nichts tun. Das ist deren Lebensweise. Aber es ist, es ging mir wirklich sehr an die Nieren, das Ganze.
In Äthiopien waren Sie, in Addis Abeba. Das war die Stadt, die Sie am meisten berührt hat.
Ja.
Eine Stadt, von der wir eigentlich gar nichts wissen. Also Addis Abeba.
Ja.
Ja, genau. Was ist so ein Bild, dass Sie sofort von der Stadt wieder parat haben?
Ja, ich hatte in Äthiopien zum ersten Mal die sehr, sehr schlaue und eigentlich auch naheliegende Idee, mal rauszugehen aus der Stadt. Ich war bis dahin ja immer tatsächlich in den Städten, den 12, die ich mir ausgesucht habe. Hier allerdings hatte ich mich entschieden, mal 10 Tage über Land zu fahren, weil ich schon die Idee hatte, dass es höchstwahrscheinlich auch nochmal ganz anders sein würde als in der Stadt. Und so war es auch. Also ich habe bei der Gelegenheit eine fast alttestamentarische, unberührte Landschaft kennengelernt und die verblüffendsten, beeindruckendsten Bauten, die ich je gesehen habe. Zum Beispiel die Steinkirchen von Lalibela, wo jedes Gebäude aus dem Fels herausgehauen worden ist und in einer Feinheit, Schönheit, in Präzision, dass man es nicht für möglich hält. Und die Dinger sind von 1200 oder so, also schon ein paar Tage alt. Und, glaube ich, haben nichts von ihrem Zauber verloren. Und das Verrückte, was ich dachte, ich hatte vorher noch nie von Lalibela gehört. Man hört von den ägyptischen Pyramiden und von vielen anderen berühmten Bauten auf der Welt, nie aber von solchen verlorenen, vergessenen Bauwerken. Also das hat mich wieder mal gelehrt, dass die Welt so viel größer und reicher ist, als wir ahnen.
Davon erzählen Sie in dem Buch Das große Los. wie ich bei Günther Jauch eine 500.000 gewann und einfach losfuhr. Und dann gibt es noch ein anderes Experiment, das Sie machen. Alle 2-Euro-Stücke, die Sie als Wechselgeld bekommen, die sammeln Sie, kommen alle auf ein Konto.
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, Wechselgeld, also 2 Euro, was Sie als Wechselgeld bekommen, in ein großes Sparschwein zu schmeißen. Und es ist erstaunlich, was dabei zusammenkommt. Also im Jahr kommt man gut und gerne, wenn man relativ viel bar zahlt wie ich und nicht alles mit Karte zahlt, kommt man mal eben locker so auf 800 oder 1000 Euro. Das ist ja schon mal was. Und das kommt auf ein extra Konto. Und ich habe mir sozusagen jetzt schon zum 60. Geburtstag selber geschenkt, dass ich von dem Geld nach London fliege und mir dort einen Maßanzug in der Savile Row anfertigen lasse.
Oh, in der Savile Row.
Blau natürlich.
Ganz edel. Natürlich
ganz
blau.
Ganz edel, natürlich.
Also Maßanzug, den Sie dann... Wann tragen?
Naja, also den Maßanzug. Nicht den ganzen Tag und bestimmt nicht im Garten, aber zu hohen Sonn- und Feiertagen dann schon. Also soll ja auch möglichst lange halten.
Waren Sie als Kind eigentlich auch so experimentierfreudig, was also auf Kinder übertragen natürlich heißt, dass Sie viel Mist gebaut haben?
Oh ja, also natürlich, wie sich das gehört. Meine Eltern sind sehr langmütig, Gott sei Dank, aber haben mir, das fand ich, ist das, glaube ich, Beste, was man von seinen Eltern sagen kann. Die haben mich laufen lassen, die haben mich machen lassen. Die hatten die Philosophie, wenn sie Hunger hat, wird sie schon wieder kommen, und so war es dann auch. Also ich habe viel probiert. Ich hatte dadurch, dass ich das große Glück habe, Winnemu zu heißen, durfte ich Winnetou spielen, Indianer spielen mit den Jungs. Das allein ist natürlich schon mal eine große Freude, und habe ganz früh ganz viel Spaß daran gehabt, in so Rollen reinzuschlüpfen und Dinge auszuprobieren, so kleine Leben zu leben.
Außer Winnetou zum, also, und die Jungs mussten immer Chochi sein dann, ne?
Das war ja das die durften Shatterhand sein, ich bin ja nicht so. Die
durften Shatterhand sein. Und was waren das sonst noch für Rollen, außer Winnetou?
Ach, ich habe sehr viel gelesen damals auch, also außer, dass ich mit den Nachbarkindern Pfeile geschnitzt habe und Blödsinn gemacht habe. Aber ich habe mich auch gerne in diese Fantasiewelten hineingestürzt, die... Bücher bereithalten, ganz viel auch Gruselsachen, so Edgar Allan Poe und sowas gelesen ganz früh und habe mich da so hineingeträumt.
Und heute lesen Sie Bücher wie zum Beispiel Bei mir wächst nichts, oder wie hieß das Buch noch?
Hier wächst nichts.
Hier wächst nichts, oder?
Das ist ein sehr lustiges Buch von einem Hamburger Gartengestalter, Jörg Pfennigschmidt, der wunderbare Geschichten auf Lager hat aus seiner Arbeit und aus seiner Beobachtung und der auch ganz gut austeilen kann. Das macht Spaß.
Hier wächst nichts. Ja, denkt man nicht, dass das ein Gartenbuch ist, ne?
Also, nö, es ist aber ist sehr ein Gartenbuch, also es erzählt viele Geschichten drumherum. Ich habe das mit großem Vergnügen gelesen und habe dann den Pfennigschmidt einfach mal angerufen, habe gesagt, guten Tag, Sie haben mehr Ahnung als ich, erzählen Sie mir mal, was ich machen soll mit meinem Garten. Und daraus hat sich eine ganz nette Freundschaft entwickelt. Also wir sind fein miteinander, und wenn ich im April, glaube ich, ist das, in Hamburg eine Lesung habe, habe ich ihn auch gebeten, mit auf die Bühne zu kommen und seine Passagen mitzulesen, die er kommt natürlich im Buch vor und hat kluge Ratschläge, und die soll er dann mal selber vorlesen auf der Bühne.
Wunderbar. Die experimentierfreudige Autorin, Bloggerin, Journalistin Maike Winnemuth, die jetzt ein Jahr lang Tagebuch geführt hat, wie sie ihren Garten aufgebaut hat, also wachsen und wachsen lassen, und das ganze ein Jahr. Das ist der Untertitel ihres Buches, Bin im Garten. Dann Dankeschön für heute, und wir hoffen auf viel Wasser im nächsten Sommer, dass Sie nicht so viel Arbeit haben in Ihrem Garten. Ne?
Das wäre schön, ja. Ich habe, wie gesagt, selten mich auf Regen gefreut, aber seit ich einen Garten habe, dann doch.
Viele Grüße nach Hamburg.
Danke, zurück.
Talk mit Thies.